Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Dank des medizinischen Fortschritts erreichen heute die meisten Menschen mit angeborenen Herzfehlern das Erwachsenenalter. Und für viele werden Partnerschaft, Familienplanung und Kinderwunsch irgendwann ganz selbstverständlich zum Thema. Aber was bedeutet eine Schwangerschaft fürs Herz? Wer kann mit einem angeborenen Herzfehler problemlos schwanger werden? Wer braucht eine besonders intensive Betreuung? Und gibt es auch Situationen, in denen Ärztinnen und Ärzte eher von einer Schwangerschaft abraten? Darüber spreche ich heute mit Dr. Nicole Nagdimann. Sie ist Oberärztin in der Ambulanz für Kinder und Erwachsene im Deutschen Herzzentrum München. Herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür heute nimmst, uns diese Fragen zu beantworten.
Danke, dass ich hier über dieses wichtige Thema sprechen kann. Ich freue mich total.
Gehen wir vielleicht mal direkt rein. Irgendwann kommt wahrscheinlich bei den meisten Eltern und auch Selbstbetroffenen die Frage auf, werde ich oder wird mein Kind später irgendwann mal selbst Kinder bekommen können? Was antwortest du darauf?
Ja. Was antworte ich darauf? Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Phase man auf wen trifft. Und wenn vor dir jemand sitzt, der sich konkret mit dem Thema beschäftigt hat, vielleicht in der Pubertät ist oder eben ein Partner schon eine gewisse Zeit hat und über Kinder nachdenkt, dann kommt diese Frage meistens in der Regel erstmal so ein bisschen antastend, also der Kinderwunsch ist noch gar nicht so konkret, ja. Und bei den Eltern ist es, die diese Frage stellen, ist es mehr so in dem Gesamtkonzept, wird mein Kind ein normales Leben führen können? Und wenn es ein, ist ja egal, ob es jetzt Junge oder Mädchen ist, wird es selber mal Eltern werden. Und das gehört im Grunde genommen auch in die Kategorie, wird es sich normal entwickeln, weil eben Kinder kriegen zum normalen Leben gehört. Und in der Regel antworte ich wahrscheinlich ja. Ja, man kann es leider nicht pauschal sagen, weil die Herzfehler immer, egal welcher Herzfehler es ist, dass die Spezifität aufweisen, dass sie ganz unterschiedlich auftreten können und dass man in Abhängigkeit von dem Verlauf, der einen dann, je nachdem, ob es jetzt ein einfacher oder ein komplexer Herzfehler ist, zu bestimmten Dingen führen können, die das möglich machen oder nicht. Aber ganz prinzipiell sage ich eigentlich ja. Also es gibt eigentlich nur ganz, ganz, ganz wenige Situationen, wo man das verneinen muss.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wie häufig betreust du denn Schwangerschaften bei Frauen, würde ich jetzt mal überwiegend vermuten, mit angeborenem Herzfehler? Und hat sich die Zahl in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert?
Absolut. Also man muss einfach so ein bisschen die Historie sehen. Das will ich jetzt auch nicht machen, weil das viel zu kompliziert ist. Aber als ich angefangen habe vor 30 Jahren, hat man bei den meisten Patientinnen gesagt, so nach dem Motto, sie soll froh sein, wenn sie das überhaupt schafft. Das haben wir jetzt lange verlassen. Ich würde sagen, das ist auch, wenn ich das heute noch immer so lese, die meisten Patienten erreichen das Erwachsenenalter. Das haben wir schon fast 20 bis 30 Jahre, diese gute Entwicklung. Und das liegt einfach an dem unglaublichen Fortschritt, was Operationen, Operationsmanagement, Interventionen angeht. Das heißt, es geht ja auch nicht um die Frage, werde ich 18 und kann ich Kinder kriegen, sondern wie geht's mir dabei? Und ein ganz interessanter Aspekt, und das findet man auch, wenn man Literatur dazu liest, Frauen, denen es gut geht, für ein normales Leben und die wollen auch eine Familie gründen. Und Männer adressieren das eigentlich nicht, weil das für sie selbstverständlich ist. Weil die Frauen, die Kinder kriegen, ist die besondere Situation letztendlich ja auch diese hämodynamische Belastung. Ich sag mal so, konkret ist es so, dass ich einmal in der Woche nur Schwangere angucke und regulär gucke ich sie an, wenn das erste Trimenon, also nach der 12. Schwangerschaftswoche, wenn das vorbei ist, wenn sie keine Probleme haben, dann in der Mitte und dann zum Schluss. Wenn es ganz easy läuft, dann vielleicht auch gar nicht so häufig. Und ich gucke, sage ich mal so vom Gefühl her, vielleicht 50 bis 70 Frauen pro Jahr an. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen viel gefühlt, aber es wird immer mehr. Ich sag mal so, ja, es wird mehr und es hat einen richtigen Tag bei uns in der Ambulanz. Ja.
Warum ist denn eine Schwangerschaft überhaupt eine Ausnahmesituation ja. für den Körper sowieso? Ne? Wenn man mal schwanger war, weiß man das ja auch. So.
Ja, klar.
Das ist schon gewissermaßen anstrengend. Aber was bedeutet das fürs Herz? Also ja. inwiefern kann das eben nochmal eine Belastung sein, wenn ein angeborener Herzfehler mhm. vorliegt?
Also wenn man das Medizinstudium mit Gynäkologie und Geburtshilfe gemacht hat und sich mit Geburt beschäftigt hat, denkt man, es ist ein Wunder, dass man überhaupt Kinder kriegen kann. So. Und jetzt muss man so drauf ansetzen und sagen, warum ist das so besonders? Deine Frage heißt, warum muss ich Angst haben, wenn ich einen angeborenen Herzfehler habe? Mhm. Oder warum haben viele Angst? Und das muss man dahingehend verstehen, dass man sagt, es gibt Veränderungen im Körper, die das Herz in besonderer Weise belasten können. Und das fängt nicht es fängt schon mit Beginn der Schwangerschaft an, ist aber keine Veränderung, die von 0 auf 100 geht, sondern die sich langsam entwickelt. Und im Vordergrund steht, dass der Körper einfach mehr Volumen aufbaut. Also konkret gesprochen, und ich finde immer konkret ganz wichtig, wenn ich ein Blutvolumen von 5 Liter habe, dann kann das, dann wird es so sein, dass es um die 24. Woche wahrscheinlich 7,5 Liter sind. Das heißt, das Herz wird 30% größer. Das Herz kann durch die Erweiterung der Kammer hat ein höheres Potenzial, Rhythmusstörungen zu kriegen. Und wenn ich Engen habe, also irgendwo an den Gefäßen irgendwelche Stenosen, also Verengungen, dann muss dieses Blut durch diese Verengungen gehen und dann macht es mehr Probleme, als wenn ich jetzt einen Herzfehler habe, der beispielsweise mit einer Volumenbelastung einhergeht, also eine undichte Aortenklappe oder eine undichte Tricuspidal- oder Mitralklappe, da ist das Herz schon so ein bisschen dran gewöhnt und dann, ich sag's mal ganz salopp, macht es nicht so viel aus. Wenn ich aber eine Enge habe, die grenzwertig ist und dann habe ich noch dieses viel, viel mehr Volumen, dann kann das zum Problem werden. Und dann ist es letztendlich eine Veränderung, die dazu führen kann, dass ein Herz einer besonderen Belastung ausgesetzt wird, auch in Form von Rhythmusstörungen, die dann aber nicht nur die Mutter betreffen, sondern beispielsweise auch das Kind, weil das Kind natürlich abhängig ist von der Durchblutung der Plazenta. Und wenn man Rhythmusstörungen hat zu einem bestimmten Anteil, dann ist die Durchblutung der Plazenta nicht mehr gut gewährleistet und dann könnten die Kinder Probleme bekommen mit ihrem Wachstum und Frühgeburtlichkeit, weil sie sehr klein sind etc. Also das sind so Sachen, die man wissen muss im Vorfeld. Aber das sind alles Sachen, die sich nicht von 0 auf 100 entwickeln, sondern die so langsam sich verändern und dann um die Mitte der Schwangerschaft ein gewisses Plateau aufweisen.
Und kann man diese Dinge vorhersehen? Also weiß man vorher, das wird kritisch oder das läuft easy durch? Oder ist das mal so?
Also, Wunschvorstellung ist, dass der Patient oder die Patientin kommt und sagt, ich möchte schwanger werden. So. Und dann gibt es allgemein, sage ich mal, eine Information, worauf es ankommt. Die Frauen wollen immer wissen, kann ich das prinzipiell? Und eigentlich kommt dann immer die nächste Frage, wie muss ich entbinden? Das ist dann schon auch immer eine unheimliche Idee im Kopf, wie geht es? Aber dann frage ich immer, wie konkret ist es denn? Weil in unserem Job ist es ja nicht so, dass man den Herzfehler behandelt und dann ist er bis auf ewig geheilt, sondern die Herzfehler haben häufig Restdefekte, die man sehr, sehr lange gut tolerieren kann. Und wenn dann aber eine besondere Situation, wie beispielsweise eine Schwangerschaft auftritt, überlegt man sich, ist es gut, diesen Resteffekt schon zu behandeln, weil jetzt die Schwangerschaft kommt, oder würden wir das nicht machen, wenn sie jetzt nicht schwanger wäre? Das heißt, also das sind Überlegungen, die wir mit der Patientin gemeinsam besprechen müssen. Und je besser das Herz in eine Schwangerschaft geht, desto entspannter wird alles ablaufen. Und deshalb sage ich, wenn Sie jetzt vorhaben, im nächsten Jahr schwanger zu werden, lassen Sie uns alles nochmal ganz genau angucken. Das heißt dann also nicht ein Katheter, sondern in der Regel eine Belastungsuntersuchung, eine Echo-Untersuchung und ein MRT, ja, wenn das machbar ist. Manche haben auch einen Schrittmacher, da ist es schwierig. Und eine Blutuntersuchung, um zu gucken, ob das Herz irgendeinen anderen Stressfaktor hat. Und auch möglicherweise noch eine Rhythmusuntersuchung. Und dann setzt man sich mit Ihnen hin und sagt, das sollten wir verbessern oder es ist alles in Ordnung und du kriegst mein Go. Ja? Wobei ich auch immer wichtig finde zu sagen, was passiert, wenn du jetzt in der Zeit, wo wir diese Untersuchungen machen, schwanger wirst? Ja? Wäre das eine Katastrophe, ja oder nein? Das können wir natürlich bei der Untersuchung ein bisschen schon herausfinden. Also wenn jemand eine hochgradige Stenose hat, dann sage ich, keine gute Idee. Ja? Mhm. Dann würde ich auch letztendlich gar nicht so viel Untersuchungen brauchen, weil der Befund schon eindeutig ist. Aber vom Prinzip her muss man sagen, man bereitet den Patienten darauf vor. Ja? Und die Patienten wissen, dass sie darauf vorbereitet werden. Meistens muss man gar nichts machen, ja? Weil die Indikation nicht von der Schwangerschaft unbedingt abhängt. Mhm. Aber sie natürlich, also wenn jetzt einer einen Befund hat, wo man sagt, wir warten noch, dann würden wir warten, wenn er vielleicht nicht schwanger werden wollte. Mhm. Aber wenn er jetzt schwanger wird, dann würden wir sagen, okay, wir machen das jetzt, weil jetzt kommt eine besondere Belastung auf dich zu. Das ist so der Hintergedanke. Und dann versuchen wir das alles möglichst schnell zu terminieren, weil wenn der Wunsch einmal da ist, dann will man das ja auch irgendwie umsetzen. Und dann sage ich immer, okay, wir machen jetzt alles. Wenn es ein bisschen komplizierter ist, weise ich dann auch immer darauf hin, dass es vielleicht wirklich gut ist, diese Untersuchung abzuwarten. Und wenn jetzt einer so einen Befund hat, wo man sagt, okay, das wird schon funktionieren, wenn Sie jetzt schwanger werden, passiert jetzt auch kein Drama. Ja, also man muss, finde ich, immer so ein bisschen den Druck situationsabhängig daraus rausnehmen, weil sonst sind alle unzufrieden.
Ja. Aber die Patientinnen kommen in aller Regel vorher oder ist es so 50-50, die Hälfte kommt dann mit einem positiven Schwangerschaftstest?
Eigentlich nicht. Ja. Also ich sag mal so, die Leute, die einen sehr unkomplizierten und in der Regel schon sehr gut behandelten Herzfehler haben, ohne relevante Resteffekte, die kommt so. Ja, und die wissen das auch, weil wir sagen, okay, es ist alles in Ordnung. Ich glaube, die brauchen kein Okay. Ja, und die fragen das irgendwann mal und das lässt man dann, ich spreche das auch eigentlich relativ aktiv an, weil ich das sehr wichtig finde, es anzusprechen, weil es mir auch durchaus schon passiert ist, auf Frauen getroffen zu sein, die gar nicht wussten, dass sie schwanger werden können und die immer noch diesen Gedanken im Kopf hatten, ich kann sowieso keine Kinder hatten und mich hat immer, ich habe so ein Erlebnis gehabt, wo eine Patientin mit dem Kind vor mir stand und gesagt hat, das ist nur da, weil sie mir das damals gesagt haben, das hat mich total berührt, ja, weil man gar nicht so denkt und weil es doch häufig so ist, dass die Frauen sich irgendwie kriegen die das irgendwann mal gesagt und es ist dann so im Hirn verankert, dass es gar nicht mehr angesprochen wird. Ich finde, das wird momentan alles immer so ein bisschen aufgeweichter, weil wir werden immer besser, den Leuten geht es immer besser und einer Frau, der es gut geht, die will einfach schwanger werden, wenn sie schwanger werden will. Ja, es gibt auch welche, die keine Kinder wollen, aber wenn das so ist, ist es sowas eigentlich relativ Natürliches und es kommt meistens nicht als Überraschung.
Okay.
Ja, meistens nicht.
100 Sekunden Herzwissen. Risikoschwangerschaft. Eine Schwangerschaft mit angeborenem Herzfehler wird häufig als sogenannte Risikoschwangerschaft eingestuft. Das klingt erst einmal beunruhigend, bedeutet aber nicht automatisch, dass mit der Schwangerschaft etwas nicht stimmt oder Komplikationen zu erwarten sind. Der Begriff Risikoschwangerschaft beschreibt zunächst einmal nur, dass bestimmte Faktoren vorliegen, die eine engmaschigere medizinische Betreuung sinnvoll machen. Dazu können zum Beispiel das Alter der Mutter, Vorerkrankungen, Mehrlingsschwangerschaften oder eben auch ein angeborener Herzfehler gehören. Gerade bei Menschen mit angeborenem Herzfehler bedeutet die Einstufung als Risikoschwangerschaft deshalb vor allem eines: genauer hinschauen. Denn während einer Schwangerschaft verändert sich der Körper erheblich. Das Blutvolumen steigt an, das Herz schlägt schneller und muss deutlich mehr Blut durch den Körper pumpen. Für die meisten Frauen ist das völlig unproblematisch. Bei bestimmten Herzfehlern kann diese zusätzliche Belastung aber eine besondere Rolle spielen. Deshalb werden Schwangere mit angeborenem Herzfehler häufig von einem spezialisierten Team begleitet.
Dazu gehören je nach Situation KardiologInnen, EMA-SpezialistInnen, GynäkologInnen sowie GeburtsmedizinerInnen. Gemeinsam können sie Risiken einschätzen und die Betreuung individuell planen. Wichtig ist dabei, Risikoschwangerschaft bedeutet nicht automatisch Hochrisikoschwangerschaft. Viele Frauen mit angeborenem Herzfehler erleben heute dank der medizinischen Fortschritte unkomplizierte Schwangerschaften und bringen gesunde Kinder zur Welt. Der Begriff soll also nicht Angst machen, sondern dafür sorgen, dass Mutter und Kind die bestmögliche Betreuung erhalten. Oft ist die Bezeichnung Risikoschwangerschaft deshalb vor allem eines: ein Signal für besondere Aufmerksamkeit, nicht für eine schlechte Prognose.
Nähern wir uns dem Thema mal von der anderen Seite. Es gibt ja sowohl, wenn man jetzt sagt, jetzt mal ein Jahr lang müssen wir noch überbrücken, oder auch ganz grundsätzlich die Verhütungsfrage. Gibt es da aus deiner Sicht Verhütungsmethoden, die sich mehr und die sich weniger eignen bei einem angeborenen Herzfehler? Oder ist es auch da so, dass du sagst, das ist so individuell und kommt ganz auf den Herzfehler an?
Nee, also ich glaube, erstmal muss ich sagen, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht so viel Quatsch, weil ich bin ja kein Geburtshelfer und kein Gynäkologe. Aber natürlich ganz allgemein kann man sagen, es gibt Herzfehler, wo man sagt, da möchte man eine Thrombose vermeiden. Mhm. Oder es gibt Herzfehler, wo das Blut so langsam fließt, dass man denkt, also Patienten, die zum Beispiel Makumar bekommen, ja, also Blutverdünnungsmedikamente, die dafür Sorge tragen, dass Klappen funktionieren, dass langsame Flüsse sozusagen, dass keine Blutgerinnsel sich entwickeln. Diesen Frauen würde man nicht primär anraten, eine Pille zu nehmen, die zum Beispiel ein Östrogen enthält, weil Östrogene dazu neigen, Thrombosen zu fördern. Mhm. Oder wenn man jetzt wüsste, die Patientin ist Raucherin, dann würde man das wahrscheinlich auch bei anderen, also bei anderen Herzfehlern, wo man jetzt keine Sorge vor dem langsamen Blutfluss hat, sagen, okay, vielleicht ist eine gute Idee, aufzuhören zu rauchen. Und die zweite gute Idee wäre vielleicht dann, wenn du schon rauchst, eine Pille zu nehmen, die nicht noch dein Thromboserisiko erhöht. Mhm. Also rein gestagenhaltige Präparate. Und dann gibt es ja auch Dinge, die wie Spiralen oder sag mal Barrieremethoden oder wie auch immer, die davon abhängig sind, wie alt der Mensch ist. Ja, also es gibt sicherlich da auch eine Entwicklung, ja, zu sagen, eine Spirale ist etwas, was man jetzt nicht nur einsetzen kann, wenn die Frau ein Kind bekommen hat. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. Aber vom Prinzip her ist eigentlich immer das Thrombose-Ding das entscheidende Ding. Und bei den gestagenhaltigen Sachen ist es halt auch nicht so einfach, weil dadurch lagern die Patienten manchmal Wasser ein. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt beispielsweise, es gibt ja diese Stäbchen, die man in den Arm implantiert und die dann über 3 Monate letztendlich Gestagen abgeben und es kommt zu Wassereinlagerungen, dann wäre es jetzt nicht unbedingt toll, in den Arztbrief reinzuschreiben, gibt der Frau ein Gestagenstäbchen, sondern vielleicht erstmal die Mini-Pille in Form einer Pille auszuprobieren und zu gucken, wie reagiert sie überhaupt auf Gestagene. Mhm. Nicht, dass sie eine Wassereinlagerung bekommt und dann zusätzliche Probleme mit dem Herzen entwickelt. Aber das, finde ich, ist auch ein Thema. Und da würde ich mir auch wünschen, dass es viel mehr Kommunikation zwischen den gynäkologischen Praxen und den Kardiologen gibt, dass man das einfach offen bespricht, weil die können das viel besser als wir und wir können sie beraten und sagen, das sind die Risiken, und dann können die sagen, das ist mein Repertoire, was ich an Pille, an Spirale, an whatever auch anbieten kann, weil ich kann natürlich die Spezifika, die jetzt gynäkologisch relevant sind, gar nicht beurteilen. Mhm. Und will ich auch gar nicht, weil ich da gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand bin und sage, habe ich mal früher gelernt, da lacht mich jeder aus. Das will ich auch nicht, dass jetzt der Gynäkologe sagt, wie man den Fontan behandelt. Also das ist letztendlich so, es ist wie mit allem im Leben, man muss miteinander reden. Mhm. Und wenn der Patient ist, und das ist manchmal auch etwas, der ist leider manchmal zu sehr der Vermittler. Mhm. Es sollte direkter zwischen den Ärzten sein und an den Patienten gehen und nicht immer so über den Patienten, der viel Verunsicherung dadurch erfährt. Mhm. Das ist so meine persönliche Meinung. Aber das ist auch, wenn man das lange macht, und ich mache das ja auch schon etwas länger, dann merkt man auch, es ist von beiden Seiten viel Unsicherheit da. Und also sowohl in der Beratung, was die, sage ich mal, Spezifika der Verhütung angeht, als auch in der Kenntnis der Kardiologen, was es alles für Methoden gibt. Ich glaube, das muss man, da muss man sich einfach austauschen. Und ich sollte nicht anfangen, im Internet zu suchen, was gibt's eigentlich, sondern ich sollte einen Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, ich brauche eine Verhütung für eine Frau, die das, das und das Problem hat oder worauf man achten muss. Und dann kriege ich als Antwort, das gibt's und das kann man machen. Und da muss es natürlich vor allen Dingen mit der Patientin besprochen werden.
Wenn du die Patientinnen triffst, dann wissen die in aller Regel schon weitestgehend Bescheid, oder? Wie es bei ihnen aussieht. Oder musst du manchmal eben auch Gespräche führen, dass die Frauen davon ausgehen, das läuft alles ganz einfach durch und du sagst, nee, ich sehe irgendwie eine Schwangerschaft hier gar nicht.
Also ich muss da nochmal ansetzen, weil es gab vor, ich weiß nicht mehr genau, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube so 2014 gab es mal eine Studie, die ist ja auch losgetreten worden von Professor Kämmerer, der ja viel mit den Erwachsenen und den angeborenen Herzfehlern bewirkt hat, indem er einfach auch viele Unwissen auf den Tisch gebracht hat in den Studien. Und da ging es darum, wie gut wissen die Patienten überhaupt Bescheid oder wie sind die Verhütungsmethoden, sind die adäquat oder nehmen Frauen, die eigentlich keine normale Östrogen-Gestagen-Pille nehmen sollten, was nehmen die eigentlich? Und es kamen ganz erschreckende Sachen raus. Patienten wissen ganz schlecht Bescheid, Ärzte sprechen das nicht an. Es ist immer eine Frage des Blickes auf das Organ und nicht auf das Gesamtkonzept. Und dafür muss man sich einfach ein bisschen Zeit nehmen. Und wenn man in eine erfahrene Klinik geht, die nicht darüber nachdenken muss, wie geht jetzt eigentlich der Herzfehler, hat man auch mehr für so etwas Zeit und kann das auch besser besprechen. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute dadurch, dass sie sich im Internet informieren, egal wie man das jetzt bewertet oder nicht, einfach mehr Wissen generieren. Mhm. Ja, und dann eben auch mehr Fragen. Und ich kann das jetzt nicht in Maß und Zahl beziffern, aber ich spreche das an und frage auch, für mich gehört auch Verhütung, ist eine Medikation. Also wenn ich frage, nehmen Sie Medikamente, dann antworten die manchmal nur auf die kardiologischen Medikamente. Und dann fragst du, und wie verhüten Sie? Und dann sagen sie das noch dazu. Dann sieht man halt, es wird nicht so richtig als Medikament oder wie auch immer bezeichnet. Und dann kommt man eben manchmal ins Gespräch. Ja. Und aber es ist eben eine Frage, dass man sich die Zeit nimmt. Ich glaube, das ist eigentlich keine Riesensache. Man muss es einfach nur ansprechen. Und die Patienten müssen auch wissen, dass sie es ansprechen müssen. Eigentlich werde ich weniger angesprochen, als ich die Patienten anspreche. So ist mein persönlicher Eindruck. Also ich frage mehr, wie sie es machen, als ich werde gefragt, ob es okay ist, wie sie es machen.
Wenn wir nochmal zurückgehen auf die Schwangerschaft, wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und einen Kinderwunsch hat, weiß die in aller Regel, wie es bei ihr persönlich aussieht, ob sie schwanger werden kann, ob die Chancen dafür gut stehen, dass das für sie und ihr Ungeborenes gut ausgeht? Oder führst du auch manchmal Gespräche, wo eine Frau davon ausgeht, dass das bei ihr alles total entspannt und einfach durchläuft, wo du dann sagen musst, nee, also ehrlich gesagt sehe ich da schon Schwierigkeiten.
Also meistens, es gibt es ganz selten. Mhm. Ja? Ich glaube, der gesunde Menschenverstand der Frau zu sagen, wenn es mir super geht, kann ich das machen, funktioniert da ganz hervorragend. Mhm. Ohne dass sie sich jetzt eine Liste machen müssen, um zu sagen, habe ich eine Mitralinsuffizienz, ist es ein Pro- oder Kontrapunkt. Es gibt zu dem Thema unheimlich lustige, ich sage das jetzt ein bisschen provokant, Scores in der Literatur. Und da haben sich ganz viele, sage ich mal, beflissene Leute zusammengesetzt und haben überlegt, wie ist eine Risikostratifizierung einzusortieren. Und diese Risikostratifizierung beinhaltet dann zum Beispiel, hatte die Patientin Rhythmusstörungen oder wie ist die EF, also die Pumpfunktion der Kammer. Also bestimmte Sachen, die, wenn sie positiv sind, eher einen Punkt auf der Liste geben, lieber nicht. Und da muss ich sagen, und da kann man sich jetzt hinstellen und sagen, wie arrogant ist es, aber es ist wirklich Realität. Wenn es danach ginge, könnte überhaupt kaum jemand schwanger werden. Das ist leider so. Aber das ist eben die Praxis. Ja? Die Praxis ist eben häufig total anders. Und es kommt eben darauf an, es gibt so eine Einteilung von der WHO nach modifizierter Schwere des Herzfehlers. Da steht dann drin, dass der Vorhofseptumdefekt ein einfacher Herzfehler ist. Ist er auch in der Regel, kann aber auch ein komplizierter sein. Das heißt, du kannst nie sagen, wenn der das hat, dann geht es so. Und das sind Orientierungspunkte. Und so sehe ich auch diese Scores mit dem positiv, negativ, wenn ich einen bestimmten Score habe, empfehle ich das eher nicht. Das kann man benutzen, um sich zu orientieren. Aber wichtig ist es, in Häuser zu gehen, die damit Erfahrung haben. Denn wenn ich in ein Haus gehe, was überhaupt keine Erfahrung hat, dann guckt er den Score an und sagt, nee, das geht leider nicht. Aber das ist eigentlich nicht wahr. Mhm. Ja? Und das trifft es nicht. Es dient letztendlich wie mit allem, mit Leitlinien, mit gewissen Dingen, die einzusortieren sind. Und bei den Herzfehlern ist es ja nicht so. Ich kann nicht sagen, der Patient, der eine Transposition der großen Gefäße hat, ist immer unkompliziert. Der kann total normal, komplett unkompliziert sein und kann Pulmonarstenosen, Aorteninsuffizienzen, großen Bulbus, Rhythmusstörungen, Koronarprobleme, das kann er alles rein theoretisch haben. Mhm. Weiß man nicht. Also muss man ihn individuell angucken. Und das ist unser Job, die individuelle Betrachtung. Und die ist natürlich in einem Setting, wie wir es haben und viele Erfahrungen haben, einfacher, weil wir dann auch sagen können, wir machen das so, weil wir wissen, es ist so. Wenn wir viel schlechte Erfahrungen gemacht haben, sind wir eher vorsichtiger. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Das ist so, hängt immer so ein bisschen davon ab und man wächst da auch rein. Aber die Frau und die Frauen machen das genauso. Wenn die Frauen wissen, manche legen sich hin und sagen, mir geht's gut, ich erwarte nichts, es wird schon passieren. Die kommen dann auch schon schwanger. Mhm. Die fragen nicht. Mhm. Aber wenn einer eine sehr lange Geschichte hat, dann ist es wie eine Bestätigung. Ich glaube, das Gefühl dafür ist absolut da. Mhm. Und es gibt ganz, ganz selten Frauen, wo du wirklich sagst, keine gute Idee. Oder du weißt, wenn sie eine Zyanose haben, also eine Sättigung unter 85 haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Fehlgeburtlichkeit erleiden, ganz hoch. Mhm. Ja? Und dann klärst du sie auch darüber auf. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du musst eine maximale Information geben, aber die Entscheidung, die treffe nicht ich. Die Entscheidung trifft das Paar. Oder die Frau oder wie auch immer. Aber das ist nur eine beratende Funktion und nie eine Funktion dessen, dass ich mich darüber stelle und sage, das geht oder es geht nicht. Und selbst wenn jemand schwanger wird, und wir hatten jetzt mal eine Patientin, die wir vor 2 Jahren begleitet haben, die war jung, die hatte einen Herzfehler, wo man gesagt hat, da muss man etwas machen, und sie kam schwanger an. Und dann haben wir erstmal geklärt, will sie das machen oder nicht, und sie wollte das machen und wir haben sie begleitet und haben nicht gesagt, nee, das geht jetzt nicht, sondern man begleitet die Patienten in der ganzen Zeit ganz, ganz eng, und da gibt es auch nicht diese 3 Termine, sondern ich habe die dann einmal im Monat gesehen und wenn irgendwas war, jederzeit. Ja. Und sie hat letztendlich hier entbunden. Das ist nicht unsere Wunschvorstellung. Und sie hat hier entbunden, nicht weil es hier so toll ist, sondern weil
hier
wir...
Hier heißt hier im Herzzentrum.
Ja, weil wir Sorge hatten, dass sie die Entbindung vielleicht nicht gut auf die Reihe kriegt und wir sie sofort an die Herz-Lungen-Maschine nehmen müssen. Das ist für die Ärzte eher kein gutes Szenario. Mhm. Ja? Und auch für die Patientin nicht. Aber es war dann so, wie es war. Und das kann man dann machen, aber das ist eigentlich nicht der gute Weg. Mhm. Ja? Und wenn man den Weg mal so zu Ende denkt und sagt, gibt es dann auch Situationen, wo man den Patientinnen anrät, die Schwangerschaft zu unterbrechen? Ich habe das jetzt in meinen ganzen 20 Jahren einmal machen müssen. Und ich fand das ganz schlimm. Ich habe das auch begleitet, um zu sehen, wie das läuft, wie das für die Familie ist, wie das für einen, was das mit einem macht, ja. Und das finde ich ist so schrecklich, dass man das unbedingt vermeiden muss, weil das jeden traumatisiert. Und die Frau, die das dann erleiden muss, dass man letztendlich ein Kind, was halt wächst, Fetozid, also letztendlich töten muss, das ist schon, glaube ich, ganz krass. Also das ist, das will man keinem gesunden und erst recht keinem Kranken oder überhaupt keinem zumuten, wenn ich das jetzt so sagen kann. Und das hat auch was mit mir gemacht. Und ich habe so gedacht, wir müssen einfach darüber reden und aufklären. Und eigentlich ist es von diesen ganzen tausend, weiß ich, wie viele Schwangerschaften ich gesehen habe, ein einziges Mal passiert, Gott sei Dank nur.
Ja. Das eigentlich, also ich kann das total nachvollziehen, dass du jetzt sagst, so, hui, das war irgendwie echt ein Ding. Aber eine von so vielen ist ja wiederum auch eine wirklich sehr gute Perspektive für alle.
Absolut, nein, absolut. Und das ist auch so positiv und ich sag mal auch, ich empfinde das auch so positiv, weil ich krieg dann die Kinder immer zu sehen, weil die kommen ja dann auch nochmal zur Nachsorge und wir machen das in der Regel so, dass wir sagen, sie sollen erstmal gucken, wie sie damit zurechtkommen und wenn es, ich sage immer, Schwangere haben immer Vorfahrt, wenn irgendetwas nach der Entbindung, man muss auch diesen Prozess über die Entbindung gut kommunizieren, weil das sind auch viele, viele Ängste oder viele Unsicherheiten bei den Kliniken, die damit wenig Erfahrung haben. In der Regel kommt immer die Information, ich muss ja per Kaiserschnitt entbinden und das ist eigentlich eher die große, große Ausnahme, es sei denn, es ist aus geburtshilflichen Gründen unabdingbar zu sagen, Kaiserschnitt ist die beste Methode, aber es gibt eigentlich nur eine Handvoll Herzfehler, wo man sagen kann, es ist safe und alles andere geht, vor allen Dingen, wenn die Frauen super gute Schmerzmedikation bekommen, weil Schmerz bedeutet Stress, Stress bedeutet hoher Blutdruck bedeutet höher Adrenalinspiegel, mehr Rhythmusstörung, insgesamt eine schlechte Voraussetzung, um das gut sozusagen zu bewältigen. Und das kann man mit ihnen auch super besprechen.
Und sind wir gleich in der nächsten Frage drin.
Ja, super.
Die Geburt. Genau. Ja. Also jetzt hast du gerade schon gesagt, Kaiserschnitt ja oder nein? Also warum ist es immer noch so präsent, dass man sagt, tendenziell ein Kaiserschnitt?
Ich sag mal, ich glaube, Kaiserschnitt ist planbar. Mhm. Also was heißt, ich glaube, Kaiserschnitt ist planbar. Ja, es fällt jetzt nicht, da steht jetzt kein OP, wo jetzt zufällig ein Kaiserschnitt, sondern ein Kaiserschnitt ist ein Punkt. Ich komme an dem Tag hin, ich weiß, ich kriege meinen Kaiserschnitt und fertig. Das ist, wenn man das vergleicht, und man schaut sich an, was ist jetzt von Vorteil, was ist nicht von Vorteil, muss man sagen, Kaiserschnitt ist absolut nicht mehr so, wie es früher war, aber hat trotzdem eine höhere Blutungs-, also du blutest ungefähr 600, 800 Milliliter beim Kaiserschnitt. Ich weiß nicht, ob es noch richtig ist, aber das sind die Zahlen, die ich so im Kopf habe. Bei einer vaginalen Entbindung vielleicht 300. Mhm. Das Kind geht nicht durch den normalen Geburtskanal, hat weniger Zusammendrücken seines kleinen Brustkorbs, hat manchmal weniger Anpassungsstörungen. Du hast durch den mittlerweile ja sehr kleinen Schnitt trotzdem ein erhöhtes Thromboserisiko. Also es gibt eigentlich, wenn man das vergleicht, keine echten Vorteile gegenüber dem Kaiserschnitt. So.
Also der Kaiserschnitt hat keine Vorteile gegenüber der natürlichen
Geburt. Genau, das habe ich jetzt falsch aus, so ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Sicherlich, glaube ich, ist es auch, und das erlebe ich auch, das muss man auch ganz offen kommunizieren, manche wollen das nicht, weil sie sehr, sehr viele Ängste haben und da nicht genug aufgeklärt sind. Manche wollen es auch nicht, weil sie einfach durch die Geburt ich sag mal, wie es ist, ausgeleiteten vaginal, also eine ausgeleitete Scheide haben und dann ist der Sex einfach anders, das ist auch so, ja, das muss man auch ansprechen und ich finde, das muss man auch ansprechen, weil es etwas ist, worüber sich viele nicht trauen zu reden. Es gibt auch Frauen, die sagen, ich will das definitiv nicht und ich finde, wir als Kardiologen können eine Einschätzung geben. Und als ich angefangen habe, lagen die noch sehr, sehr lange, die Frauen. Es war viel mehr, sage ich mal, der Kaiserschnitt war eine viel größere Sache. Ist heute auch nicht mehr so. Ich bin mittlerweile auch so, dass ich sage, man muss es besprechen. Mhm. Und wenn es einer unbedingt will, dann ist es auch okay. Ja, es ist jetzt nicht so so ein Drama, was man macht. Aber es ist nicht andersrum zu sehen. Man sollte nicht sagen, Kaiserschnitt ist besser. Das ist es sicherlich nicht, ja?
Also ich hatte beides, bei meinem Kind das eine, bei meinem anderen Kind
das andere. Und, wie war das bei dir?
Also ich würde sagen, die natürliche Geburt ist schon anstrengender. Total. Da würde ich jetzt vermuten, fürs Herz ist es wahrscheinlich schon eine andere Belastung als so ein Kaiserschnitt, oder?
Hattest du eine PDA, also eine gute Anästhesie?
Hatte ich. Allerdings war die natürliche Geburt mit dem kranken Kind.
Ja.
Und deswegen war die Geburt am Ende schon sehr, sehr dramatisch, weil die Herztöne eben so schlecht geworden sind und der wirklich unbedingt raus musste und so. Also da war dann auch keine Zeit mehr für einen Kaiserschnitt. Also das musste richtig schnell gehen und das war insofern unschön, so würde ich mal sagen. Genau, aber unabhängig davon hatte ich jetzt beim Kaiserschnitt, also ich fand ehrlich gesagt, das Liegen danach fand ich persönlich schon auch irgendwie anstrengend und ich bin jetzt eigentlich niemand, der sich einfach mal ein paar Tage hinlegt, so, aber ich bin auch nicht so richtig hochgekommen.
Ist ein Bauchschnitt, darf man nicht vergessen.
Ja,
es ist absolut, es ist ein kleiner Bauchschnitt, aber es ist dann viel Mobilisation, um das Kind rauszuholen, und bei dieser einen Patientin habe ich das auch gerade mal wieder vor Augen geführt bekommen. Es ist nicht mehr so ein großer Schnitt wie früher, aber es ist ein Bauchschnitt und man muss das Kind ja irgendwie rauszotteln, also es ist auch viel, sage ich mal, Aktivität da unten, und es braucht alles, um zu verheilen. Es ist sicherlich komplizierter, das glaube ich auch.
Okay.
Und das, wenn man das jetzt vergleichen kann, und man muss ganz klar sagen, man muss nicht die PDA erst kriegen, wenn man schon 4 Stunden im Kreißsaal massive Venen hat, sondern, und das ist wichtig bei der herzkranken Frau, die Schmerzbehandlung sollte eingeplant werden, wie alles andere. Ja? Und dann gibt es auch viele Kliniken, die stellen zum Pressen den Perfusor nach unten und du presst dann, und das Pressen ist ja auch nicht so, dass man sagt, okay, ich presse einen Kopfumfang von 35 Zentimetern raus. Das ist groß und das tut weh. Ich habe auch 2 Kinder bekommen und ich fand das sehr fordernd, ja, und ich habe keinen Herzfehler, und vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man sich darüber klar sein, und das tun wir auch. Wir sagen den Kliniken, ihr braucht jetzt nicht irgendwie die Frauen zu challengen, sondern macht eine vernünftige Schmerztherapie von Anfang an, weil Schmerzen macht den Blutdruck hoch. Blutdruck ist ein, du hast mehr Katecholamine, das ist so wie eine Stresssituation. Einer fragt dich jetzt fast wie in einer Prüfungssituation, was passiert. Dein Herz fängt an, schnell zu schlagen, und du fühlst dich unwohl. Und das und Wehen sind ja kein Zustand von angenehmen Schmerzen, sondern von sehr und immer wiederkehrenden krassen Schmerzen, die über Stunden dauern. Ja, und man nicht sagen kann, okay, da machst du jetzt 5 Minuten und dann ist es durch. Sondern eine normale Entbindung dauert von der ersten Wehe bis zur Geburt bei einer Erstgebärenden 11 Stunden. Und das ist einfach eine lange Zeit, wo man erschöpft ist und wo man diese ganzen Dinge mit einplanen muss. Ich glaube, ich sage den Frauen immer, okay, denkt darüber nach, was ihr wollt, ja, wie ihr das haben wollt, was für euch wichtig ist, wie eure Ängste sind. Sprecht mit denen darüber. Prinzipiell ist es möglich, vaginal zu entbinden. In der Regel eigentlich bei allen Sachen. Es sei denn, du hast schwere Stenosen, dann kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Was wäre jetzt eine Kontraindikation? Also wo man sagt, nee, lieber nicht spontan entbinden. Wenn du also eine starke Enge hast oder wenn man einen sehr hohen Druck in der Lunge hat, da würde man primär sowieso von einer Schwangerschaft abraten. Oder wenn man im Rahmen einer syndromalen Erkrankung eine sehr weite Aorta hat, wie beim Marfan-Syndrom. Oder wenn die Herzleistung so eingeschränkt ist, dass man sagt, dieser Stress ist nicht gut für das Herz. Das wären jetzt so die Dinge, die mir spontan einfallen. Vielleicht habe ich noch was vergessen, aber so die Dinge, wo man sagt, okay, da sind wir ein bisschen vorsichtiger. Okay. Ja. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, das Kind entscheidet, wenn das Kind in Beckenendlage ist und es ist eine Erstgebärende und die Frau hat ein schmales Becken und es ist ein großes Kind, dann werden die Gynäkologen sagen, okay, machen wir gar nicht. Ja, also geht nicht. Und es ändert sich, und du hast es ja selber eben erzählt, wenn Herztöne schlecht werden, ändert sich manchmal der Geburtsmodus, ohne dass wir drüber geredet haben. Es geht immer nur um die Frage, was ist prinzipiell machbar, wenn alles gut ist? Und alles andere, wie es dann läuft, ist sowieso Entscheidung in der Situation der Geburt und nichts anderes. Aber diese Ängste, die man hat, werden natürlich auch unglaublich dadurch unterhalten, dass jeder zur Geburt irgendeine Geschichte hat. Weil Frauen kriegen Kinder und jede Frau hat vielleicht ein Kind und dadurch hat jeder eine Geschichte und dadurch gibt es unheimlich viele Storys und der PDA ist nicht so gut, was sicherlich nicht unbedingt, sage ich mal, auf wissenschaftlichen Dingen beruht. Ja. Da muss man drüber reden. Ja.
Ihr Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de.
Wenn du jetzt sagst, eine Schwangerschaft sehe ich aus welchen Gründen auch immer nicht, kommen dann auch Fragen nach den Alternativen auf? Also wie man entweder damit abschließen kann mit diesem Wunsch oder aber auch sagen kann, ich erfülle mir den Wunsch nach einer Familie irgendwie auf anderem Weg. Mhm. Ist das Teil deiner Arbeit auch oder verweist du da an andere Stellen?
Unterschiedlich. Also meine persönliche Erfahrung ist die Akzeptanz, die ist ganz, ganz schwer. Und das ist auch nie ein Gespräch, was man einmal führt und dann dreht sich die Frau um und sagt, na, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist alles klar. Sondern das ist ein Prozess. Manchmal ist der Prozess auch davon untermauert, dass eine Frau 2 oder 3 Fehlgeburten hat, weil es dann eben nicht geklappt hat. Mhm. Und wenn irgendwann, das ist sehr unterschiedlich. Also das habe ich sehr unterschiedlich erlebt, aber ich merke immer, eigentlich ist es immer wieder ein Thema der Akzeptanz, dass es so eben nicht gut ist oder dass es nicht klappt. Also die erste Variante ist, sie wird gar nicht schwanger. Die zweite Variante ist, passieren Fehlgeburten wegen eben schlechter Funktion oder wegen Sättigungsproblemen oder wegen bestimmten Erkrankungen. Beispielsweise Frauen mit Fontan, denen hat man früher abgeraten, schwanger zu werden. Das macht man jetzt nicht mehr zwangsläufig, wenn alle Sachen, sage ich mal, ganz gut sind. Aber nur um mal so Zahlen zu nennen, früher gab es nur Einzelfälle. Da waren in der Literatur vielleicht mal 3, 4 beschrieben. Dann gab es größere Kohorten. Aus ganz Frankreich wurden dann 100 beschrieben, aus ganz Frankreich. Also das war irgendwie so etwas, wo du gedacht hast, wow, und 100 sind aber viele. Und du siehst dann, das sind aber irgendwie aus den letzten 1000 Jahren. Mhm. Und ich habe, bis ich nach München kam, also bis vor 2012, habe ich nicht eine Frau mit Fontan gehabt, die schwanger war. In München hatte ich dann mehr, weil es eben auch letztendlich, die Patienten wurden immer besser. Ja. Und vor dem Hintergrund war das dann auch so bei komplizierten und ganz, ganz, ganz selten, es ist wirklich selten, habe ich das erlebt, dass Frauen, wo wir gesagt haben, es ist wirklich keine gute Idee, schwanger zu werden, dass sie dann trotzdem schwanger geworden sind. Ich glaube, ich kann es wirklich an der Hand abzählen, weil letztendlich auch das Gespräch dann auch irgendwann darum geht, was bedeutet es für das Kind? Ja, warum sagst du überhaupt lieber nicht? Weil du ja Sorge hast, dass das Herz so gefährdet wird, dass es vielleicht irgendwie große Probleme mit sich bringt und sie dann, ich sag's mal ganz krass, ihr Kind gar nicht mehr aufwachsen sieht. Das sage ich nicht so. Aber wir reden dann darüber, zu sagen, dass es halt vielleicht keine gute Idee ist, weil es so ein stressiger Faktor ist. Ich finde zu sagen, was ist denn da mit dem Kind? Keine gute Idee, weil das einem, weiß ich nicht. Also das ist so ein Bauchgefühl. Vielleicht gibt es auch Leute, die das so sagen. Aber das ist ein unglaublich schwieriger Prozess. Und ich rede eigentlich, und das ist auch ganz selten, wenig über Adoption, weil ich es auch mittlerweile erfahren habe, dass schwerkranke Frauen, also schwerherzkranke Frauen, die Kinderwunsch haben, Schwierigkeiten haben, Kinder zu adoptieren, ja, weil dann eben geguckt wird, können sie das überhaupt? Und dann kommen die Ämter und sagen, ist das denn realistisch? Und dann denke ich immer, würde ich wirklich darauf verweisen, es gibt ja noch solche Pflegschaften, aber auch da sind bestimmte Voraussetzungen relevant, die ich nicht kenne. Und bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, sage ich, sprecht lieber sozusagen mit den Stellen. Und es gibt ja auch begleitende Stellen, die von Pro Familia, das gibt's, dass die Anlaufpunkte stellen für solche Situationen, einfach eine psychologische Unterstützung zu gewährleisten, die dann auch professionell erfolgt und nicht durch irgendeine, sag ich mal, Kinderkardiologin, die sich nicht wirklich damit auskennt. Ja. Das finde ich auch wichtig, dass man dann irgendwo an seine Grenze kommt und sagt, das kann ich sagen oder da kannst du hingehen, aber nicht diese Betreuung übernimmt, die man vielleicht nicht gut macht.
Ja. Was ist mit der Vererbung? Also ich glaube, das ist auch die Angst von vielen, sowohl wenn es jetzt um die weitere Kinderplanung geht, so mein sehr zweites Kind, mein drittes Kind, wie auch immer. Wie sieht es da aus? Und das nächste ist, genau, also jetzt, wenn wir mal weggehen von Syndromen, weil damit kann es ja immer einhergehen. Aber wenn man jetzt wirklich nur den isolierten Herzfehler nimmt und vielleicht dann auch die Frage, wie ist das bei Männern? Mhm. Also ja, nehmen wir jetzt mal vielleicht das Beispiel mit meinem Sohn. Ist es wahrscheinlich, dass der den Herzfehler irgendwann vererben würde? Oder ist das wirklich so das, was man oft hört, so Laune der Natur?
Also ich sag mal so, das muss man sicherlich mit dem Satz beantworten, Stand heute. Mhm. Ja? Weil Genetik ist ja etwas, wo wir noch gar nicht so viel wissen und wo wir, selbst wenn wir Patienten haben, die wir genetisch untersucht haben, nach 5 Jahren sagen, wir müssen es neu machen, weil wir so viel Neuinformationen haben. Aber ganz allgemein ist jetzt, Stand heute, die Sache sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine normale Frau ohne Herzfehler ein Kind mit einem Herzfehler bekommt, liegt zwischen 0,8 und 1%. Und Herzfehler sind die häufigste Fehlbildung. Mhm. Also es ist, ich sage es gern andersrum, zu 99% kriegt die Frau kein Kind mit dem Herzfehler. Bei Frauen mit Herzfehler ist es ein bisschen höher, bei 4%. Mhm. Zu 96% kriegt die Frau und das Gleiche beim Mann auch kein Kind mit dem Herzfehler. Und dann gibt es aber spezifische Herzfehler, die haben ein etwas höheres Risiko. Okay. Aortenstenose zum Beispiel, bei denen ist es bis zu 10-25%. Mhm. Aber im Schnitt oder TGA ist es 1-2%. Das sind alles Sachen, diese Zahlen entstehen daraus, dass irgendwann mal Studien gemacht werden, wo geguckt wird und dann wird das jahrelang weitergetragen. Ja? Und ob das dann noch aktuell so ist, kann man nicht sagen. Es gibt auch Familien und ganz wichtige Aussage, wenn du jetzt einen komplexen Herzfehler hast und der ist operiert und du kriegst ein Kind, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass diese 4% den gleichen Herzfehler haben müssen. Du kannst einen komplett anderen Herzfehler haben. Also wenn du beispielsweise eine TGA hast, kannst du einen ASD kriegen. Und selbst bei TGA sage ich dann immer, hallo, guck dich doch mal an, du stehst und fragst mich hier, ja, also wir können die ja behandeln, ja, und selbst das, auch das ist letztendlich wieder eine individuelle Entscheidung. Mhm. Auch da kann ich nur sagen, zu 96% nicht, und diese Frage kommt immer, ja, die kommt immer, weil das eine ganz normale Frage ist, kann ich das weitergeben? Bin ich irgendwie daran schuld? Das ist ja auch die Frage der Mutter. Die Frage gebe ich dir. Hast du dir bestimmt auch überlegt, als du gesehen hast, du hast ein Kind mit einem Herzfehler, habe ich irgendwas falsch gemacht in der Schwangerschaft? Mhm. Und nein, hast du nicht. Ja? Es sei denn, du hättest jetzt, wenn du ein Kind mit einem VSD gehabt hättest, die ganze Zeit nur Wein getrunken. Ja? Also das weiß man, hast du nicht gemacht. Aber weißt du, was ich meine? Also nein, überhaupt nicht. Ja? Und wichtig ist, für viele Eltern den Pränatal oder für alle Eltern Pränatal-Ultraschall zu machen, wenn sie selber einen Herzfehler haben, bei dem Kind zu gucken. Und wichtig ist,
in ein spezialisiertes Zentrum.
Also ja, jetzt nicht nein. Also du gehst, eigentlich kriegen die 2 Ultraschalls, so eine Feindiagnostik, um zu schauen. Und das gibt's auch. Also ich habe auch Mütter gehabt, die dann Kinder hatten mit einem Herzfehler. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Es ist aber wirklich die Ausnahme, nicht die Regel. Und es ist ein bisschen höher, das kann man nicht kleinreden, das Risiko, aber es ist eben klein. Und dann kann man immer noch, finde ich, wenn man davon eine Entscheidung abhängig macht, kann man ja sagen, ich mache eine Feindiagnostik. Und ich finde auch Feindiagnostik wichtig, denn wenn ich einen komplexen Herzfehler habe, ist es ganz schön, wenn man es weiß, wenn ich beispielsweise einen Herzfehler habe, der von Medikamenten abhängt oder man nicht erst irgendwie 3 Tage herausfinden muss, dass das Kind einen Herzfehler hat. Ja, also das, und bei Männern ist kein Unterschied. Aber das ist eben Stand heute und wer weiß,
was in 10 Jahren ist.
Ja, nein, es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen auch und in welcher Phase. Es gibt ja, sag mal, von Aortenstenose oder konotrunkale Defekte, also TGA, dann Trunkus, das gehört ja in eine Schiene oder mitral eng und Aortenismusstenosen und Schonkomplex und Hypoplast. Das ist ja alles immer so ein fließender Übergang oder Fallo bis hin zur Pulmonalatresie. Das ist ja immer alles nicht etwas, was jetzt ganz neu vom Himmel fällt, sondern was wahrscheinlich in Abhängigkeit von der, wann das passiert, ja, diese Veränderung, wie sehr sie ausgeprägt ist.
Okay. Ja. Gibt es sonst bei Männern irgendwas zu beachten? Jetzt tragen die Männer die Kinder ja nicht aus, insofern ist die Belastung fürs Herz wahrscheinlich auch überschaubar, aber ganz generell vielleicht auch, was das Leben mit Kindern ausmacht. Also jetzt sowas wie Schlafmangel oder wie auch eine andere Intensität im Leben einfach. Ist das was, wo du sagst, das spielt einfach auch eine Rolle? Oder bist du da so, nee, wenn du es dir selber zutraust, dann wird das schon werden?
Eigentlich so, ja. Und ich finde vor allen Dingen auch immer der gesunde Menschenverstand. Also ich fange auch, ehrlich gesagt, ungern an, mit Leuten darüber zu reden, ob Alkohol oder Zigaretten was Bedeutsames sind oder nicht, weil ich glaube, das wissen wir alle. Dafür müssen wir kein Arzt sein und wir müssen nicht zum Arzt gehen. Wir sind alle sehr aufgeklärt und wenn einer Bedürfnis hat, erzähle ich gern was dazu, aber das habe ich auch öfter, dass dann Mütter mit Pubertierenden da sind, sagen Sie doch mal, dass es nicht gut ist. Dann gucke ich die Frau, Mutter, meistens ist die Mutter an und sagt ihr Ernst und guckt das Kind an und der grinst mich an und dann denke ich, eigentlich ist es viel schlauer, wenn wir jetzt mal hier alleine wären, ich und dein Sohn, dann könnten wir mal Klartext reden und ich würde wirklich erfahren, was er macht, ja. Aber das passiert nicht, weil vor der Mutter sagt er das nicht, ja. Und das ist wieder ein anderes Kapitel, über das wir mal irgendwann reden können, ja, über diese Transition. Aber das ist so wichtig. Wichtig, weil das ist ja immer, es ist immer alles ein Lernfaktor. Ich habe heute von einem Patienten ganz coole Sachen gelernt, der kam rein, ich habe ihn jetzt 9 Monate nicht gesehen und er hat in 6 Monaten 20 Kilo abgenommen. Der hat mir genau erklärt, wie es geht und es war so cool und ich habe es gleich dem Nächsten erzählt und es war so, nein, es ist immer ein Geben und Nehmen. Es ist gut, es macht Spaß, ja.
Okay.
Und dass sie sich immer mehr zutrauen, macht auch Spaß.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die größte Entwicklung, wenn ich jetzt so durch meine ganzen Gespräche durchgehe, so dass dass einen der Herzfehler nicht mehr so ins Ausschießt, wie das noch vor vielen...
überhaupt nicht.
Ja, vor einigen Jahren war, ja.
Ja. Wie man damit umgeht und wie man auch, ich glaube, es ist nicht immer positiv, man erlebt es auch, also das erlebe ich auch häufig, dass der Herzfehler schon zum Ausschluss führt. Ja, aber das liegt nicht daran, dass der Herzfehler zum Ausschluss führt, sondern dass das Unwissen dazu führt, dass die Leute Angst davor haben. Und dass häufig, und das wirst du auch als Mutter von deinem Sohn erleben oder erlebt haben, dass viele Ängste da sind, weil die Leute darüber nicht aufgeklärt sind. Und in dem Moment, wo sie eine gewisse Sicherheit erlangen, also die Umgebung die Sicherheit erlangt, zu sagen, dieses Kind muss jetzt nicht in Watte gepackt werden, wird das auch alles viel unkomplizierter.
Ja. Also abschließend, was würdest du Eltern oder persönlich Betroffenen eines angeborenen Herzfehlers mitgeben wollen im Hinblick auf Familienplanung, Schwangerschaft, Kinder bekommen? Gibt es so einen Aspekt, einen Rat, einen Impuls, den du gerne weitergibst?
Den ich gerne weitergebe, ja. Also erstmal, das ist machbar, sage ich mal ganz allgemein. Ich glaube, das muss die Überschrift sein und nicht mal gucken, sondern meistens ist es machbar oder fast immer. Das ist mein Impuls. Meistens ist es auch ganz machbar, ein komplett normales Leben zu führen und Familie zu gründen gehört dazu, wenn man es machen möchte. Und je besser wir werden und je besser die Patienten auch auf sich aufpassen, und das tun sie auch, weil sie werden ja durch diese ganze Welle der Fitness, Gesundheit, Longevity-Geschichte mit einbezogen, und sie passen auch automatisch ein bisschen besser auf sich selber auf. Das ist auch ein interessanter Aspekt, dass sie ein normales Leben führen können. Und schön finde ich immer, wenn sie nicht wissen, wenn sie da sind, was sie machen sollen, weil das heißt dann, also sprich auf die Liege und Oberkörper freimachen, das heißt dann für mich, ich habe es richtig gemacht, sie gehen hier nicht als krank raus, sondern eigentlich als gesund und müssen sich jedes Mal nochmal neu überlegen, wie es eigentlich war. Und das ist eigentlich ein tolles Zeichen, weil das zeigt mir, es beschäftigt sie nicht so sehr. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns da mit reingenommen hast in dieses spannende Thema und mir diese ganzen vielen Fragen beantwortet hast. Ich glaube, das gibt jetzt sehr vielen Zuhörenden Mut und Zuversicht, dass eben auch dieses Thema, was man vielleicht immer so ein bisschen als schwierig abspeichert oder als herausfordernd, eigentlich auch gar kein so großes ist, wenn man es richtig angeht.
Genau, super. Vielen Dank dir.
Ja, danke.
Tschüss.
Okay, super, tschüss. Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.